Wir haben das letzte Mal angefangen mit 1. Petrus 5. Da möchte ich heute weitermachen. Ich lese nochmal den Abschnitt vor, Verse 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Das Bild, das Petrus hier verwendet, haben wir schon betrachtet. Es ist das Bild einer Herde. Wir können uns hier eine Schafherde vorstellen. Ich hatte letztes Mal etwas mehr darüber gesagt, über solch eine Herde. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Wie sind Schafe? Schafe können keine Nahrung finden, auch kein Wasser, wenn sie alleine sind, wenn sie sich selbst überlassen sind. Schafe verirren sich sehr leicht. Sie haben Schwierigkeiten, wenn sie sich verirrt haben, zurückzufinden zur Herde. Sie können sich nicht selbst reinigen und sie können sich auch nicht verteidigen. Deswegen benötigen Schafe Schutz. Sie benötigen Nahrung und Pflege. Und hierfür gibt es den Hirten. Der Hirte ist zuständig für die Herde, sich um die Herde zu kümmern, die Herde zu führen, die Herde zu schützen und die Schafe zu pflegen. Und das ist das Bild, das Petrus hier verwendet. Ein Bild, das wir auch im Alten Testament schon finden. Im Alten Testament heißt es von den Israeliten, die abgeirrt waren von Gott, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind, dass sie wie Schafe sind, die in die Irre gehen. Und Jesus natürlich gebraucht das Bild auch selbst. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Jesus hat die Schafe so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Leben zu lassen, dass er sein Leben hingegeben hat und dadurch zeichnet er sich wirklich als der gute Hirte aus. Das Schaf, das hilflos ist, ein Bild für uns eben auch, für uns, die wir ohne Gott in die Irre gehen, die wir hilflos sind, die wir verloren sind, die wir Sünder sind. Das ist auch das Bild, das Jesaja in Jesaja 53 zeichnet von den Menschen. Und so ist der Mensch ohne Gott jemand, der verloren ist, der in die Irre geht, wie gesagt. Und er braucht diesen guten Hirten, nämlich den Herrn Jesus, der sein Leben gelassen hat für die Schafe und so am Kreuz für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat. Und er sagt ja selbst, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Durch den Glauben an den Herrn Jesus und an sein Werk bekommen wir ewiges Leben. Und durch den Glauben wissen wir dann auch, und das wird Realität, dass Jesus unser Hirte ist. Das heißt, die Bibel sagt uns nicht, dass die ganze Welt aus Schafen Jesu besteht, wie es manchmal gesagt wird, sondern wir wissen, dass der Herr Jesus sein Leben für die Schafe gelassen hat und dass er speziell sich den Schafen zugewandt hat und er sagt zu den Ungläubigen, ihr seid nicht von meinen Schafen. Deswegen hört ihr meine Worte nicht oder hört ihr meine Stimme nicht im Johannesevangelium. Also müssen wir festhalten, der gute Hirte, der wahrhaft gute Hirte, das ist der Herr Jesus Christus. Er ist der gute Hirte. Und Petrus will hier eben nicht sagen, dass dieser gute Hirte jetzt ersetzt wird durch Menschen. Sondern er sagt, es gibt Hirten, die unter dem guten Hirten dienen und die sich hier auf der Erde um die Schafe kümmern. Das ändert aber nichts daran, dass jedes Schaf selbst diese Beziehung zu dem guten Hirten hat. Jedes Schaf kennt den guten Hirte. Wie der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das ist das Kennzeichen eines wahren Schafes des Herrn Jesus Christus. Und so ist auch ein Hirte, der auf dieser Erde einen Dienst hat, nämlich Hirte zu sein, auch ein Schaf. Das müssen wir uns vor Augen führen. Er ist selbst auch ein Schaf des Herrn Jesus und hat eben als Gabe Gottes diese Aufgabe bekommen, die Herde Gottes zu hüten, wie es hier in der Bibel heißt, hütet die Herde Gottes bei euch. Und das kann ein menschlicher Hirte nur durch die Gnade des Herrn Jesus. Es ist etwas, was der Herr Jesus schenkt, wo er Menschen befähigt, spezielle Führungsaufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Und so spricht tatsächlich die Bibel davon, dass es nötig ist, dass die Gemeinde geführt wird, dass es Leiterschaft in der Gemeinde gibt. Und die Bibel spricht hier von drei verschiedenen Begriffen. Zum einen von den Ältesten, wie es hier Petrus nennt, die Ältesten, die unter euch sind. Und die Ältesten, das ist ein sehr häufig gebrauchter Begriff im griechischen Presbyteros, also die Presbyter, kann man sagen. Und wir finden den häufig zum Beispiel in der Apostelgeschichte, zum Beispiel in Kapitel 11. Und zwar geht es hier im Zusammenhang um die Hilfeleistung für die Gläubigen in Judäa. Und diese Hilfeleistung wird gesandt und in Vers 30 heißt es, das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Und gemeint sind die Ältesten in Jerusalem, also mehrere Älteste, wie wir hier sehen. Und wenn wir in der Apostelgeschichte bleiben, gehen wir zu Kapitel 14. Da geht es um die Einsetzung von Ältesten in Vers 23. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fassten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Das heißt, es war wichtig, dass in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt wurden. Da wurde nicht ein Ältester eingesetzt, sondern mehrere, die dann eben die Leitung der Gemeinde haben. In jeder Gemeinde wurden Älteste eingesetzt und so ist immer in Verbindung mit Gemeinde, auch mit Einsetzung oder dem Vorhandensein von Ältesten, da sehen wir immer Plural. Es gibt ein paar Stellen, wo das Wort auch als Singular verwendet wird, zum Beispiel wenn es eine Klage gegen einen Ältesten gibt. Aber in Bezug auf die Leitung der Gemeinde, da sehen wir, die Ältesten werden eingesetzt in der Gemeinde oder dass es mehrere Älteste immer in einer Gemeinde geben muss. Das zeigt uns hier die Bibel. Wir gehen weiter in Apostelgeschichte Kapitel 15. Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Und dann die ganz wichtige Stelle in Kapitel 20. Und hier sehen wir nämlich die Gleichsetzung von Ältesten und von dem nächsten Begriff, nämlich Episkopus. Ja, wir haben drei Begriffe, hatte ich gesagt. Eben Älteste, was wir jetzt gesehen haben. Dann haben wir Episkopos, von dem unser Wort Bischof kommt. Und dann Poimen, was Hirte bedeutet. Und hier in Vers 17, Kapitel 20, Vers 17 lesen wir, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Also Paulus ließ die Ältesten der Gemeinde von Ephesus herüberrufen. Wir sehen, es sind wieder mehrere. Und in Vers 28 sagt Paulus Folgendes: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also hier sehen wir nicht das Wort Presbyteros, Älteste, sondern wir sehen hier das Wort Episkopos, was in manchen Bibeln mit Bischof übersetzt wird. Und wir sehen, er spricht ja zu den Ältesten, die er hat rufen lassen, und nennt sie hier aber nicht Älteste, sondern Aufseher oder Episkopos. Und so sehen wir, dass beides sich auf die gleichen Personen bezieht, nämlich auf die Leiterschaft, auf die Führung der Gemeinde. Die Ältesten sind gleichzeitig die Aufseher und es sind gleichzeitig die Hirten. Warum? Weil sie die Gemeinde hüten. Und das ist ein Hirtendienst. Und so haben wir auch den dritten Begriff, die dritte Bedeutung hier in diesem Vers implizit enthalten, nämlich die Aufgabe des Hütens. Und das ist das, was ein Hirte tut. Er hütet die Herde Gottes. Und jetzt ist die Frage, warum werden drei verschiedene Begriffe verwendet für den gleichen Personenkreis? Nun, das liegt in der Art des Dienstes. Wenn wir Älteste betrachten, Älteste ist ein sehr alter Begriff. Das haben wir sehr häufig im Alten Testament, die Ältesten des Volkes Israel, sogar in Ägypten gab es Älteste. Ursprünglich war dieser Begriff tatsächlich mit dem Alter in Verbindung. So gab es Älteste, die eine Familie repräsentierten oder eine Sippe. Die führten praktisch dann auch das Volk. Und da gab es aber schon im Alten Testament dann eine Änderung, nämlich im zweiten Buch Mose gibt es ein bestimmtes Ereignis, das diese Änderung bewirkt. 2. Mose, Kapitel 18. Da besucht der Schwiegervater von Mose den Mose, nämlich der Jethro. Und es war so, dass sämtliche Sachen von Mose gebracht wurden. Und so hatte Mose nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag sich irgendwelche Streitigkeiten anzuhören und da Recht zu sprechen. Und das war zu viel für ihn und dieser Jethro hat das bemerkt. Und so schlägt er eben etwas vor, was dann auch umgesetzt wird. Er sagt nämlich in Vers 21, sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind, die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk alle Zeit Recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten, so wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Und diesen Ratschlag, den befolgt Mose und so werden Oberste eingesetzt, die eben nicht einfach nach dem Alter ausgewählt werden, sondern hier ist zum Beispiel ein Kriterium, dass sie dem ungerechten Gewinn feind sind. Und wenn wir ins 5. Buch Mose gehen, da lesen wir dann, in Vers Kapitel 1, Vers 13, also 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 13. Nehmt euch weise, verständige und erfahrene Männer aus euren Stämmen, damit ich sie an eure Spitze stelle. Also hier sehen wir, weitere Kriterien, nämlich sie mussten weise sein, verständig und erfahren. Und wenn diese Kriterien erfüllt waren, dann konnten sie praktisch Führer des Volkes werden. Und dass das Volk geführt wird von Ältesten, das ist eben diese Wahrheit im Alten Testament, die hat sich auch gehalten, auch in der Zeit danach. Und wir wissen zum Beispiel, dass es üblich war, dass in Synagogen, also Synagogen sind ja später entstanden nach dem Exil, dass in Synagogen es immer 7 Älteste gab, die praktisch diese Synagoge repräsentierten und die gemeinsam die Leitung der Synagoge hatten. Also auch hier sehen wir dieses Prinzip, dass mehrere Älteste sich das teilten. Natürlich kamen dann irgendwann die Rabbis auf und da wurde es dann doch irgendwann so, dass der Rabbi dann teilweise mehr Autorität bekam, als es ursprünglich war. Aber das Prinzip der Älteste, das sehen wir. Und das wurde auch hier im Neuen Testament übernommen. Nur haben wir im Neuen Testament, wie wir noch sehen werden, andere oder mehr Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit jemand Ältester sein kann. Also Ältester als jemand, der die Erfahrung hat, die Weisheit hat, um praktisch die Gemeinde zu führen. Episkopos betont eher praktisch dieses Aufseherprinzip. Es wird auch mit Aufseher übersetzt jetzt in der Bibel hier. Und das passt auch besser, weil unter Bischof, da können sich viele jetzt nicht so viel vorstellen heutzutage. Ja, unter Bischof, da versteht man heutzutage jemanden, der über viele Gemeinden Autorität hat und gesetzt ist, eine Entwicklung, die erst in späteren Jahrhunderten kam und die nicht die ursprüngliche Gemeinde repräsentierte. Und in der ursprünglichen Gemeinde, da sehen wir, diese Episkopos, die waren gleichzeitig, das waren gleichgesetzt mit den Ältesten. Und auch hier in Ephesus, Apostelgeschichte 20, sehen wir, es gab mehrere dieser in den Gemeinden, in der Gemeinde von Ephesus. Und so auch in anderen Gemeinden, zum Beispiel bei den Philippern, wird auch dieses Wort verwendet. Das schlage ich ganz kurz auf. In Philipper 1, Vers 1, da heißt es, an alle Heiligen, also Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Also hier geht es um die Gemeinde in Philippi, samt den Aufsehern und Diakonen, wieder Plural, man könnte sagen, samt den Bischöfen und Diakonen. Und da sehen wir, es gab wieder mehrere in der Gemeinde zu Philippi. So sehen wir, es ist die Leiterschaft, es ist die Führung dieser Gemeinde, besteht hier aus Episkopos, aus Aufsehern. Und der dritte Begriff, eben Hirte, sehen wir zum Beispiel in Epheser 4, Vers 11, wo aber nur gesagt wird, es gibt Hirten in der Gemeinde. So, warum ist es so wichtig, dass es mehrere sind, dass die Gemeinde nicht von einer Person geleitet wird, zum Beispiel von einem Pastor? Pastor leitet sich auch von dem Begriff Hirte ab, im Griechischen Poimen, und ist auch eine Entwicklung, die später kam, die nicht der ursprünglichen Gemeinde entsprach, dass irgendeine Person so wichtig wurde in einzelnen Gemeinden, dass sie sozusagen als Pastor über die anderen gesetzt wurde, innerhalb der Gemeinde. Und so sehen wir kirchengeschichtlich folgende Entwicklung. Biblisch haben wir eine Leiterschaft in jeder Gemeinde, die aus mehreren Personen besteht, die gleichberechtigt praktisch die Gemeinde leiten. Dann kam irgendwann der Pastor oder einer speziell als Pastor bestimmt und definiert. Und später haben sich manche Gemeinden so hervorgetan, also die wurden so wichtig, oft auch einfach von der Menge der Personen, zum Beispiel die Gemeinde in Rom, die wurde geschichtlich immer wichtiger, dass praktisch der Leiter dieser Gemeinde gesagt hat, er steht über den anderen Gemeinden. Da haben die anderen Gemeinden, zum Beispiel in Konstantinopel, haben gesagt, nein, das erkennen wir nicht an. Also da gab es dann auch Konflikte. Das war also nicht selbstverständlich, dass jemand diesen Anspruch erhob. Aber so sehen wir, es hat sich eine Hierarchie herausgebildet im Laufe der Zeit, die wir gar nicht in der Bibel so finden. Also in der Bibel finden wir eben nicht, dass ein Bischof über viele Gemeinden gesetzt ist und schon gar nicht, dass dann noch irgendwann Kardinäle als Nachfolger der Apostel noch weiter drüber sind und der Papst dann als Stellvertreter Christi auf Erden dann ganz oben ist. Also so ist ja die, so sehen wir das in der Kirchengeschichte, aber so sehen wir es eben nicht in der Bibel, dass das so war, sondern dort waren Gemeinden unabhängig. Die hatten freundschaftliche Beziehungen zueinander, haben sich zum Beispiel gegenseitig geholfen mit Hilfeleistungen, zum Beispiel das, was wir gelesen haben über diese Hilfeleistung nach Jerusalem. Aber die Gemeinden sollten selbstverwaltend sein, eben geführt durch die Weisheit der Ältesten, die natürlich diese Weisheit von Gott erbaten. Und nicht, dass eine Gemeinde über die andere herrschte. Was wir natürlich sehen, dass die Apostel immer mal wieder apostolische Autorität ausgeübt haben. Zum Beispiel Paulus hat mal einen ausgeschlossen aus einer Gemeinde, die er mit gegründet hatte. Sowas sind aber Einzelfälle. Wir sehen bei den Anweisungen von Paulus, er sagt zum Beispiel dem Titus, setze Älteste ein in jeder Gemeinde. Auch dem Timotheus gibt er diesen Hinweis. Er möchte, dass die Gemeinde letztendlich selbst vor Ort fähig ist, sich zu verwalten. Und so lehrt uns die Bibel nicht eine Institution, die vernetzt ist, institutionell, sondern die Gemeinde Gottes ist ein Organismus, die durch den Heiligen Geist verbunden ist, die aber an jedem Ort örtlich selbstverwaltend ist. Also nicht ein starres Netzwerk, wo Hierarchien praktisch drin sind, sondern ein freundschaftlicher Austausch, sicher, gegenseitige Hilfe. Aber jede Gemeinde hat selbst ihre eigenen Ältesten, gleichzeitig Episkopos oder Hirten, die die Gemeinde führen. Das heißt, lokal vor Ort gibt es sehr wohl eine Struktur, denn das muss auch sein, weil Gott eben ein Gott der Ordnung ist und er möchte nicht Chaos. Also er möchte nicht, dass einfach eine Gemeinde überhaupt keine Führung hat und man kommt zusammen und man tauscht sich vielleicht aus und dann geht man wieder nach Hause und das führt eben dazu, dass sich manche besonders hervortun, die sich für besonders wichtig halten, aber die vielleicht gar nicht die Begabung haben. Sondern von der Bibel her ist es so, eine Gemeinde sollte, muss eine Leitung haben, damit sie funktioniert. Diese müssen aber bestimmte Kriterien erfüllen. Und diese Kriterien, die werden uns auch gezeigt in der Bibel, mit denen werden wir uns auch noch beschäftigen. Und neben dem müssen wir uns natürlich fragen, wie werden heutzutage Älteste eingesetzt? Also wie wird jemand heutzutage Ältester? Weil auch hier müssen wir aufpassen. Wir haben hier im Katholischen, das muss man jetzt einfach erwähnen, weil das sehr präsent ist, den Gedanken, dass eben durch die apostolische Sukzession die Autorität der Apostel über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer weitergegeben wurde. Und dass dadurch praktisch eben diese Hierarchie von Anfang an festgelegt worden ist und weitergegeben worden ist. Und somit gab es immer solche, die deswegen autorisiert waren und qualifiziert waren, Älteste oder eine Leitung einzusetzen, die ja dann nicht mehr die biblische Leitung war, sondern dann kam der Priester eben auf und so weiter. Aber es geschah sozusagen, oder so wird behauptet, immer innerhalb dieser Hierarchie. Ja, Petrus der erste Papst und so ging es dann weiter. Also es waren immer, laut katholischem Verständnis, qualifizierte Personen da, die die Autorität Gottes hatten, wieder andere einzusetzen. Und so kam dieser Gedanke der Ordination auf. Ja, wenn jemand ordiniert wird, Ordination ist eigentlich eine Übersetzung des Wortes, was hier mit Einsetzung übersetzt wird. Ja, das wird eben in manchen Bibeln dann auch mit Ordination übersetzt. Und dem schwingt oft so ein magisches Verständnis mit bei. Ja, wenn jemand ordiniert ist, dann ist er von Gott autorisiert und eingesetzt, dieses Amt auszuführen. Und ohne Ordination gibt es keine autorisierte Leiterschaft in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Und auch dieses magische Verständnis kam erst später auf, das leiten wir nicht aus der Bibel ab, obwohl es natürlich eine autorisierte, von Gott autorisierte Einsetzung von Leitern gibt. So haben eben die Apostel selbst Älteste eingesetzt, aber auch andere beauftragt, Älteste einzusetzen. Und wichtig war, das war etwas ganz Wesentliches, die Kriterien mussten erfüllt sein und es musste durch die Leitung des Heiligen Geistes geschehen. Die Frage, wie das heute geschieht, wenn wir nicht von einer apostolischen Sukzession ausgehen, die wird uns nicht direkt beantwortet, aber wir können doch Prinzipien aus der Bibel ableiten. Und dazu möchte ich einen weiteren Dienst vorstellen, nämlich den Dienst der Diakone. Wir haben ja gelesen in Philipper 1, Vers 1, dass es in der Gemeinde auch Diakone gibt. Und Diakone kommt vom Dienst, nämlich von Dienen. Das sind Diener. Manchmal wird das auch mit Dienern übersetzt. Das sind Diener in der Gemeinde. Und wir sehen die Entstehung der Diakone oder der Diener in Apostelgeschichte 6. Und zwar gab es hier einen Missstand. Da heißt es, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sich vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Also was wir sehen diesen Missstand und wir sehen dann die Aufforderung der Apostel, seht euch um. Schaut euch um nach Menschen, die voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Das heißt, hier gehen die Apostel nicht selbst hin und sprechen mit den Leuten und gucken, wer geeignet ist, sondern es ist die Aufforderung an die Gemeinde, sich umzusehen und zu prüfen, wer die Kriterien erfüllt. Und diese stellen sie dann vor die Apostel und die Apostel setzen sie dann ein. Und das war etwas, wenn die Apostel da waren, dann übernahmen die Apostel eben diese Einsetzung und, wie ich gesagt hatte, später beauftragt zum Beispiel auch Paulus, solche wie Timotheus und Titus, Älteste, in dem Fall Älteste, einzusetzen. Hier sehen wir, dass es die Diakone sind. Und was wichtig ist, ist, dass dieses sich umsehen auch mit eine Rolle spielt. Das heißt, Gott benutzt auch das, Gott benutzt auch dieses Umsehen, diese Aktivität von den Menschen, um letztendlich zu einem Ziel zu kommen. Das heißt, es muss nicht so sein, das fällt vom Himmel, wer Ältester wird oder wer Diakon wird, sondern da ist ein ganz normaler Prüfprozess mit involviert. Da könnte man ja sagen, ja gut, wenn so ein Prüfprozess involviert ist, dann ist die Einsetzung ja nicht durch den Heiligen Geist. Das ist aber so nicht richtig, denn der Heilige Geist kann ja diejenigen, die jetzt die Menschen prüfen und mit ihnen sprechen und schauen, haben sie die nötige Weisheit? Diejenigen kann er ja führen durch seinen Geist. Und das ist ja auch wichtig, dass jeder, der diese Aufgabe hier übernimmt und nach anderen geeigneten Personen sucht, in dem Fall Diener, dass derjenige das im Gebet tut, im Vertrauen auf Gott, dass er in Verbindung mit Gott dieses tut. Und so sehen wir das sehr oft in der Bibel, dass Dinge von Gott gewirkt werden, aber er menschliche Werkzeuge dazu gebraucht. Und so ist es auch hier bei der Einsetzung der Diakone. Das ist kein Widerspruch. Wir haben in Apostelgeschichte 20 gelesen, in der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Diese Aussage, der Heilige Geist hat euch zu Aufsehern gesetzt, heißt nicht, dass dem zum Beispiel ein Prüfprozess, Gespräche und wie auch immer nicht vorangegangen sind, sondern die sind sicher geschehen. Natürlich können wir jetzt bei jemandem wie Paulus davon ausgehen, dass er dadurch, dass er ein Apostel war und dass er auch prophetische Gaben hatte, sich da leichter tat, jemand auszuwählen, als jemand, der diese Gaben nicht hat. Und trotzdem sehen wir aber hier bei den Aposteln, hier in Kapitel 6, dass sie nicht so vorgingen an dieser Stelle. An dieser Stelle, wenn wir davon ausgehen, es gibt die Gabe der Weissagung, theoretisch hätte es so ablaufen können. Die Apostel fragen Gott und bitten ihn, zeige uns in einer Prophetie, wer Diener der Gemeinde werden soll. Das taten sie aber nicht, sondern sie sagten, geht hin und seht euch um. Und somit denke ich schon, dass es für uns ein Hinweis ist, wie wir vorgehen können, wenn wir zu einem Ziel kommen möchten, nämlich zum Beispiel Diener einzusetzen, Diakone einzusetzen oder auch Älteste einzusetzen. Und somit ist das Wichtige und das Wesentliche, dass es unter der Führung des Heiligen Geistes geschieht. Wenn also eine Gemeinde keine Älteste hat, zum Beispiel sie ist erst gegründet worden durch einen Missionar, dann ist natürlich der Missionar die erste Person, die sich Gedanken macht, wer ist geeignet, weil er hat diese Erfahrung. Wenn aber eine Gemeinde entstanden ist ohne Missionar, aus einem Bibelkreis oder wie auch immer, ja, so wie wir, dann gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel diese Möglichkeit hier, zu einem Schluss zu kommen, wer denn geeignet ist, die Gemeinde zu leiten und zu führen. Wichtig ist das Ziel, dass man dieses Ziel erreicht, dass die Gemeinde Älteste und Diakone hat. Und der Weg dahin muss in dem Sinne ein biblischer sein, dass es letztendlich den Prinzipien der Bibel entspricht und dass es geführt ist durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht so, dass wenn keine Einzelperson da ist, ja, die autorisiert ist, eine Ordination vorzunehmen, dass dann eine Gemeinde niemals zu Ältesten kommt. Das ist dieses magische Denken, man braucht eine Ordination von einer autorisierten Person, die wieder ordiniert worden ist und diese davor ist wieder ordiniert worden und diese ist wieder ordiniert worden und nur dann, wenn diese Kette vorhanden ist, nur dann geschieht wirklich eine Einsetzung. Dann müssen wir uns fragen, wie war das dann in Zeiten, wo wirklich die Gemeinde und die Kirche da niederlag, im tiefsten Mittelalter. Dann gab es irgendwann die Reformation und es gab Erweckung an Orten, wo jetzt niemand da war, der im biblischen Sinne eingesetzt worden ist. Wie entstanden damals dann die Führer? Und auch da muss man unterscheiden. Manchmal waren es dann die Priester. Manchmal waren dann die Priester, die haben gesagt, ich bin Priester, ich bin jetzt zum Glauben gekommen, ich leite jetzt die Gemeinde weiter. Und so haben wir leider das Problem damals gehabt, dass das Kirchenmodell teilweise übernommen worden ist von den Reformatoren, nur teilweise, denn wir wissen zum Beispiel in der Schweiz gab es erhebliche Änderungen im Vergleich zur katholischen Kirche. Aber das war etwas, was zu kurz kam in der damaligen Zeit, dass man sich gefragt hat, was ist biblische Gemeinde? Und dass viele eben nicht erkannt haben, dass eine Gemeinde aus einer Mehrzahl von Leitern besteht, nämlich Ältesten, wie man die jetzt nennt, ob Älteste, ob Hirten, ist da jetzt nicht so wichtig. Aber dass eine Gemeinde mehrere Älteste braucht. Es ist wichtig, dass es mehrere sind, damit eben eine Einzelperson nicht zu Macht kommt und eigenmächtig wird und egoistisch die eigenen Ziele durchsetzt. Diese Gefahr kann sein, sie muss nicht. Es muss nicht unbedingt passieren, aber das kann passieren, ist oft passiert, wenn eine Einzelperson die Autorität hat, über die ganze Gemeinde zu bestimmen und sogar über viele Gemeinden wie der Bischof, dann führt das oft zu Machtmissbrauch. Wenn aber mehrere Älteste eine Gemeinde leiten, dann ergänzen die sich, dann korrigieren die sich gegenseitig, dann sind die auch füreinander da und sie können auch in unterschiedlichen Bereichen ihre Aufgaben wahrnehmen. Es ist nicht so, dass jeder Älteste predigen muss und jeder Älteste die Gabe der Predigt hat. Wir wissen von der Bibel, wir haben uns ja mit den Gaben beschäftigt, dass jeder Gläubige seine ganz individuelle Begabung und Gabe von Gott bekommen hat. Und weil das so ist, ergänzen sich die Ältesten in der Leitung der Gemeinde. Dann kann sein, einer ist eben mehr begabt, im seelsorgerlichen Bereich tätig zu sein und jemand anderes ist mehr eben in der Lehre, in der Predigt tätig und so führen die Ältesten gemeinsam die Gemeinde. Und nicht eine Person hat eben alle Gaben. Und das müsste ja so sein, wenn jetzt eine Person alleine die Leitung der Gemeinde hat, dann muss sie ja mehrere Gaben haben, alle Gaben eigentlich, die nötig sind für die Leiterschaft. Und so wirkt Gott nicht. Er teilt aus, wie er will und teilt seine Gaben aus, wie er will. Und so sorgt er für eine gemeinsame Leiterschaft. Das hilft auch in dem Sinne, dass eine Gemeinde nicht einseitig wird. Ja, dass zum Beispiel der einzige Älteste oder Pastor, der da ist, ein Lieblingsthema hat und sich immer nur mit dem Lieblingsthema beschäftigt. Ja, es mag vielleicht ein Ältester ein Lieblingsthema haben, aber wenn mehrere Älteste da sind, dann ist da schon für Ausgewogenheit gesorgt und Korrektur gesorgt. Und so hat es auch ganz praktisch viele Vorteile, an denen wir auch verstehen, warum Gott das so festgesetzt hat, dass eben die Leiterschaft der Gemeinde aus Ältesten besteht, aus mehreren und nicht nur aus einem Pastor oder einem Bischof. Ich wollte jetzt noch auf diese Kriterien eingehen, aber ich denke einfach von der Zeit, weil da werden wir etwas länger brauchen, um die Kriterien für einen Ältesten zu betrachten und auch für einen Diakon, die ja relativ ähnlich sind. Da wollen wir dann das nächste Mal, wenn wir im Petrusbrief weitermachen, uns damit beschäftigen. Also ich fasse nochmal zusammen. Petrus gebraucht hier dieses Bild der Schafe, die Hirten benötigen. Es gibt den Hirten, der Herr Jesus, den Oberhirten, der letztendlich der Hirte über alle ist, über die ganze Herde. Aber er hat es so gewünscht oder so eingesetzt, dass auf der Erde auch Menschen sich sozusagen kümmern um die Herde und auch beauftragt sind, sozusagen der Herde Nahrung zu geben, Nahrung durch das Wort, die Herde zu führen. Und eben andere Aufgaben zu übernehmen, die eine Herde braucht, ohne sich selbst rauszunehmen. Er bleibt der Hirte für jeden einzelnen Gläubigen. Und diese Aufgabe, dieser Hirtendienst, wird gemeinsam von mehreren Ältesten ausgeführt, die bezeichnet werden eben als Presbyteros oder Episkopos. Das sind die Aufseher oder Päumen. Das bedeutet Hirte. Dieser Dienst soll den Schafen zugutekommen und Petrus sagt ja auch, das soll kein eigenmächtiger Dienst sein, sondern die Liebe zum Herrn Jesus ist natürlich die oberste Motivation. Der Jesus hat die Schafe geliebt, er hat uns geliebt und so sollte jeder Älteste auch von der Liebe zum Herrn Jesus ergriffen sein und nicht nur den Herrn Jesus natürlich lieben, sondern hier gilt das oberste Gebot. Er sollte den Herrn Jesus lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und somit sollte ein Hirte natürlich auch die Schafe lieben. Er soll sich auszeichnen durch Liebe zu den Schafen. Also ein Hirte, der die Schafe nicht liebt, der ist fehl am Platz in diesem Dienst. Und das werden wir aber dann auch noch betrachten, wenn wir diese Kriterien anschauen, die ein Hirte, die ein Ältester erfüllen muss.